Ja, hallo. Also ich möchte mich nochmal bei dir bedanken, dass du bereit bist, so ein kleines Interview für unseren Corona-Blog zu machen und wollte erst mal fragen, ob du dich nochmal vorstellen kannst und erzählen kannst, wo du arbeitest und was du hier machst.
Sehr gerne. Erstmal schön, dass ihr da seid. Vielen Dank dafür. Ich bin Jan. Ich bin seit September Geschäftsführer hier vom Café mit Herz in der Seewartenstraße und wir sind eine Tageseinrichtung für Obdachlose und Sozialbedürftige und kümmern uns um die Leute hier in speziell St. Pauli, aber auch aus ganz Hamburg als Tageseinrichtung für Obdachlose. Uns gibt es mittlerweile seit 20 Jahren. Wir sind ein gemeinnütziger Verein. Wir sind rein spendenfinanziert. Wir bekommen keine staatlichen Gelder. Wir haben keine Dachorganisation wie Diakonie, AWO oder irgend sowas, sondern ein rein privater gemeinnütziger Verein. Und kümmern uns hier mit ungefähr 30 ehrenamtlichen und 5 hauptamtlichen Mitarbeitern um unsere Gäste hier.
Erstmal ganz generell, was so die größten Probleme und Herausforderungen für eure Einrichtung hier und die Arbeit ist, die explizit durch die Corona-Krise entstanden sind.
Und da kann ich gleich ganz spontan was zu sagen. Das größte Problem war, dass am 16.03., am Montag, Tag 1 der Corona-Geschichte, schlagartig viele, viele Einrichtungen hier auf dem Kiez geschlossen haben und dadurch schlagartig die ganzen Obdachlosen, um die wir uns ja kümmern, keine Möglichkeit hatten mehr, Frühstück zu kriegen, Mittag zu kriegen, auf Toilette zu gehen, gar nichts. Und das ist etwas, was mich immer noch ärgert, wenn ich ehrlich bin. Und obwohl wir jetzt das fast 3 Monate hinter uns haben, da sitzt immer noch ein sehr tiefer Stachel bei mir, weil das ausgerechnet auch noch Einrichtungen sind, die einen kirchlichen Hintergrund haben. Und eigentlich sind das doch Einrichtungen, die den Menschen besonders nahe sein sollten, meine ich, als Nicht-Kirchenmitglied. Ne? Und die waren als Erste weg und haben ein Riesenloch hinterlassen, was wir auffangen mussten. Und um mal eine Zahl zu nennen, wir geben normalerweise pro Woche so 1500 Mahlzeiten aus. Das ist bis auf 2800 hochgegangen, von jetzt auf gleich. Wir haben also nicht geschlossen, wir haben uns im Gegenteil dazu entschlossen, weiterzumachen, sogar unsere Öffnungszeiten auszuweiten. Was eigentlich schade ist, weil auch wir haben im Grunde genommen eine Schutzpflicht gegenüber unseren ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeitern. Aber das ging einfach nicht, weil die anderen alle weg waren. Und es ist doch irgendwo ein Anachronismus, dass ausgerechnet eine Kneipe wie der Elbschlosskeller, der nun für alles bekannt ist, aber nicht für soziale Wohltaten, wenn ich das mal mit allem Respekt sagen darf, dass der die Lücke kompensieren musste, die diese Einrichtungen hinterlassen haben. Also das war eine irre Herausforderung für uns. Hinzu kam, dass ja auch keine Toiletten mehr zur Verfügung standen. Wir haben dann also innerhalb von 7 oder 8 Tagen hier 5 Dixi-Klos aufgestellt am Zaun. Habt ihr vielleicht schon mal stehen sehen hier. Weil die Leute konnten nirgends mehr auf Toilette gehen. Die haben uns hier in ihrer Not nachts auf die Treppe gebracht. Das mussten wir morgens mit der Schaufel da im Sand alles wegmachen. Und das war eine unglaubliche Herausforderung für uns. Und die Dixi-Klos, da hat sich die Sozialbehörde letztlich bereit erklärt, die Kosten zu übernehmen. Aber die haben immerhin noch vom 16.03. bis zum 1. April, also bummelig 14 Tage gebraucht, um was zu organisieren, dass das St. Pauli-Schwimmbad aufgemacht wird am Millerntor, dass man da auf duschen kann, dass man da auf Toilette gehen kann und all solche Dinge. Also die Reaktionszeit der Behörde war einfach zu lang. Sie haben letztlich das Richtige entschieden, Winternotprogramm verlängert, Millerntor-Schwimmbad aufgemacht, wunderbar. Aber das hat 2 Wochen gedauert, über 2 Wochen. Und das ist alles hier bei uns abgeladen worden in der Zeit, die ganze Problematik. Und das war eine Riesenherausforderung für uns. Und wir haben vor Ostern hier mit 7 Mann haben wir 18 Tage am Stück durchgearbeitet, um das alles auffangen zu können. Ne? Und ich hoffe nicht, dass das so schnell nochmal passiert. Und wenn wir die zweite Corona-Welle kriegen, dass doch die ein oder andere Leitung begriffen hat, wie man es nicht machen sollte und sich dann entsprechend aufstellt und auch mal einen Plan B hat, anstatt zu sagen, wir schließen einfach ab, ist uns doch egal, was mit den Leuten passiert. Und wie gesagt, ihr merkt es schon so ein bisschen, wahrscheinlich, wie ich das erzählt, der Stachel, der sitzt unheimlich tief bei mir. Also da sind Leute bei, sage ich ganz ehrlich, die haben ihren Beruf verfehlt. Wenn ich mich der sozialen Arbeit verschreibe, dann muss ich auch mal an Deck bleiben, wenn die See ein bisschen schaukeliger wird und rauer wird. Dann kann ich nicht gleich sagen, oh Gott, geht mir nichts an, ist mir doch egal, wo die was zu essen hier kriegen. Weil die Obdachlosen draußen, die haben nichts, die können nicht mal irgendwo anders hingehen. Das ist sehr rudimentär, was da draußen passiert. Und da kannst du nicht einfach sagen, tschüss, ich bin weg, ich könnte mich ja anstecken. Das ist legitim. Ich maße mir nicht an, jetzt das Verhalten einer einzelnen Person zu beurteilen, sondern was ich eben gesagt habe, bezieht sich ausdrücklich auf die Einrichtung. Mhm. Die Einrichtung als solches kritisiere ich, weil gerade die Kirchen sollten doch nun genug Menschen im Hintergrund haben, die jung, kräftig und ungefährdet sind, die sich zur Not mal morgens 2 Stunden hinstellen und belegte Brote ausgeben oder mittags aus dem großen Suppentopf mal eine Suppe rausgeben.
Ja, was würdest du denn sagen, hat insgesamt in der Situation denn vielleicht auch geholfen, um bestimmte Herausforderungen zu meistern? Und was hat eher weniger geholfen, vielleicht noch neben den Sachen, die du schon...
Also was bei uns geholfen hat, ist Teamgeist, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn der Hintergrund mit der Corona-Geschichte nicht so ernst wäre und traurig wäre eigentlich, in Sachen Teamgeist, Teambuilding, war das eine ganz tolle, und es ist immer noch eine ganz tolle Erfahrung, weil wir sind normalerweise 30, 32 Ehrenamtliche und 5 Hauptamtliche hier. Die meisten habe ich nach Hause geschickt, wir haben das mit 7 Leuten gemacht, 5 Ehrenamtliche und 2 Hauptamtliche. Und mit denen machen wir das jetzt seit dem 16.03. Jetzt seit, ich muss auf den Kalender gucken, seit dem 29. Mai haben wir wieder 2, 3 noch dazugeholt. Aber im Grunde genommen haben wir das alles mit 7 Leuten gemacht. Und in diesen 7 Leuten, da ist so ein Teamspirit entstanden, das ist unglaublich. Ne? So ein richtiges Wir-Gefühl irgendwo. Ne? Das war in der Hinsicht eine tolle Erfahrung. Und auch die Leute, die hier waren, wir haben einen, der wird 70 jetzt im September, also eigentlich selbstgefährdete Risikogruppe, der hat gesagt, ist egal, ich komme. Wir haben eine 21-jährige Praktikantin, die ist eigentlich schon lange durch mit ihrem Praktikum, die hat gesagt, ist egal, ich bleibe, ich mache weiter. Und all solche Sachen. Ne? Und das rechne ich den Leuten wirklich hoch, hoch an. Ne?
Gab es denn auch von außerhalb, so aus dem Stadtteil, so Hilfe dabei oder solidarische Angebote?
Also haben wir bekommen. Wir haben zum Beispiel von der Caritas oben haben wir Desinfektionsmittel bekommen. Wir haben vom FC St. Pauli, von den Ultras, haben wir Schutzmasken bekommen. Wir haben auch einen super Draht zu den Bühner Bs von der Davidwache. Die haben uns wirklich gut unterstützt und haben auch manches Mal weggeguckt, wenn vielleicht alles nicht ganz so sauber gelaufen ist. Wobei wir uns wirklich versucht haben, hier vom ersten Tag an gut aufzustellen mit Markierungen draußen. Die haben die Leute also nicht mehr reingelassen, sondern haben die Versorgung vom Fenster gemacht. Und Postausgabe, das geht ja relativ einfach. Sozialberatung haben wir weitergemacht. Ärztliche Versorgung haben wir weitergemacht. Die sind also auch gekommen weiterhin. Die Ärzte, die hier jeden Freitag eine Sprechstunde machen. Mhm. Und das war auch eine tolle Erfahrung. Die sind einfach auch geblieben, haben weitergemacht. Das war für unser Team auch irgendwo wichtig, dass man weiß, dass auch wir nicht hängen gelassen werden dabei. Ne?
Könntest du noch ein bisschen was dazu sagen, wie sich die Situation vor allem für eure Klientel so, oder wie sich das auf dir ausgewirkt hat, was noch schwieriger geworden ist, was sehr akut.
Gut, das spielt ja auf 2 Ebenen ab. Einmal die Sachebene mit Essen, Trinken, Sozialberatung, das konnten wir fortsetzen. Aber was bei den Leuten hängen geblieben ist, ist etwas auf der emotionalen Ebene. Dadurch, dass viele Einrichtungen einfach geschlossen haben, von jetzt auf gleich, und auf, wie ich eben sagte, auf Montagmorgen einfach nicht wieder aufgemacht haben, haben sich die Leute verlassen gefühlt, alleingelassen gefühlt. Und das war für viele teilweise schlimmer zu akzeptieren, als mal einen Tag Kohl abschieben. Das soll man auch nicht unterschätzen, weil diese Einrichtungen, die geschlossen haben, das waren ja normalerweise Anlaufpunkte von den Leuten. Die haben doch auch ihre Lieblingspunkte, wo sie gerne hingehen, wo sie sich in Anführungsstrichen zu Hause fühlen. Und diese Einrichtungen haben immer Cut zu, verschlossene Tür. Und das hat wirklich viele sehr, sehr irritiert. Das hat einigen wehgetan, glaube ich. Das hat echt so ein Verlassenheitsgefühl, alleingelassen fühlen. Mhm. Hervorgebracht. Ne? Das sollte man nicht unterschätzen. Ne?
Hat das für manche auch den Alltag so ein bisschen verändert? Oder wo hat es das am stärksten vielleicht?
Ich glaube, das werden wir mit einer Zeitverzögerung sehen. Weil jetzt sind die Leute noch so ein bisschen mit dem täglichen, ich nenne es jetzt mal hochtrabend, Überlebenskampf beschäftigt, um da klarzukommen. Aber ich glaube, wenn wir wieder normales Fahrwasser erreicht haben, in der Nach-Corona-Zeit. Ich glaube, da wird bei vielen doch einiges durchsacken, was zum Beispiel das Verhältnis zu anderen Einrichtungen angeht, aber auch vielleicht die Einstellung, die Überlegung zur eigenen Situation. Da werden viele, glaube ich, ihre eigene Situation überdenken und ich hoffe, dass bei dem einen oder anderen dabei rauskommt, ist das eigentlich richtig, was ich hier mache, für mich selbst. sollte ich nicht doch mal drüber nachdenken, mein Leben irgendwie zu ändern und Angebote in Anspruch zu nehmen, was viele leider nicht machen. Sozialberatung hier, Sozialberatung da, Entzugsangebote und sowas alles. Denn ich glaube, das hat doch dem einen oder anderen vor Augen geführt, wie dünn das Versorgungseis ist, auf dem manche gehen. Denn wir wissen alle nicht, ob wir nochmal eine zweite Corona-Welle wiederkommen. Und dann ist es Oktober, November, das kommt ja sehr wahrscheinlich dann mit der Grippewelle. Und im Oktober, November ist es nicht so nett, draußen zu sitzen und zu essen. Das ist jetzt nicht schlecht, weil es ist halt eben sonnig und warm und prima. Aber im Oktober, November, Dezember ist das eine andere Nummer. Und vielleicht denkt der ein oder andere doch so ein bisschen über seine eigene Situation nach und sagt sich so, ich hole jetzt mal tief Luft.
Glaubst du, dass sich durch diese Corona-Krise, dass dadurch auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit entstanden ist, für gerade auch für Problemlagen von Menschen, die jetzt in prekären Verhältnissen oder in Situationen leben? Oder meinst du, das wird sich einfach, wenn die Krise irgendwann vorbei ist, alles wieder seinen gewohnten Gang gehen? Und
also es ist jetzt definitiv so, dass viele doch auf Problemfelder aufmerksam wurden, die sie vorher gar nicht gesehen haben. Und ich kann nur hoffen, dass das auch so ein bisschen nachbebt und dass das nicht im halben Jahr, wenn wir wieder zur Normalität zurückgekommen sind, wieder so verschwindet und verwässert. Denn eigentlich jeder von uns hat in irgendeiner Form doch Berührungspunkte gehabt, dass für die Kinder die Kita geschlossen wurde oder dass Kurzarbeit passiert ist oder man hat seinen Job verloren oder man konnte ältere Verwandte nicht besuchen. Oder das brauche ich alles gar nicht aufzählen, was das für ein Rattenschwanz war an Dingen, die wir alle erlebt haben irgendwo. Und ich kann wirklich nur hoffen, dass die Sensibilität, die doch dadurch entstanden ist, für Leute, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, für die Schwachen, die Alten in den Pflegeheimen, die nicht besucht werden durften, was für mich ein Unding ist, nach wie vor, das ist unmöglich. Kinder, die nicht zur Kita konnten oder zur Schule konnten, Obdachlose, die nicht versorgt wurden, auch wenn nachher letztlich gute Entscheidungen getroffen wurden. Aber das hat doch vielen mal den Spiegel vorgehalten, glaube ich, dass wir doch nicht in dieser vermeintlichen Vollkasko-Gesellschaft leben, sondern dass das Leben auch mal ganz schön brüchig sein kann. Schneller als man denkt und von außen hereingetragen. Das ist ja auch nochmal die Sauerei bei der ganzen Geschichte. Das haben wir noch nicht mal selbst verschuldet. Wenn man das Wort verschuldet überhaupt nutzen kann in dem Zusammenhang. Das ist ja von außen reingetragen worden. Aber ich glaube, das hat vielen Menschen gezeigt, dass man manchmal doch mehr um die Ecke denken sollte. Vielleicht nicht immer nur an sich, auch mal an andere denken sollte, zumindest innerlich darauf vorbereitet ist. Denn dass viele Menschen das machen, das kann ich aus unserer Erfahrung bestätigen. Die Welle der Hilfsbereitschaft, die wir erfahren haben, von der Bevölkerung aus Hamburg oder Umgebung, sogar aus Deutschland, das war enorm. Das war wirklich enorm. Also an Sachspenden, an Geldspenden. Also wer konnte, hat auch gegeben. Ne? Also Hamburg ist eine reiche Stadt. Ich glaube, das ist sogar in Deutschland die Stadt mit den meisten Millionären, glaube ich. Habe ich irgendwo mal gelesen. Aber wir haben feststellen können, Hamburg ist auch eine gebende Stadt. Also wir als Café mit Herz, wir sind da ganz toll unterstützt worden. Und nur so konnten wir ein Projekt machen, dass wir jetzt seit ungefähr dem 1. Mai haben wir 16 Hotelzimmer angemietet und haben da Obdachlose untergebracht. Insgesamt 18 oder 20 Personen, da sind zwei Paare drunter, dass die zumindest einen geschützten Raum haben und nicht mit 8 Leuten in einem Zimmer schlafen müssen. Das konnten wir nur machen, weil wir auch finanziell unterstützt wurden von Spendern. Und das ist eine ganz tolle Geschichte. Wie gesagt, Teambuilding und Unterstützung von außen, das waren die tollen Erfahrungen bei dieser Corona-Geschichte bis jetzt. Und insofern, wie ich schon sagte, wenn der Anlass nicht so ernst wäre, war das eigentlich eine tolle Lebenserfahrung. Ne?
Ja. Das war ein schöner Abschluss.
Ja, war es auch. Ich meine, ich werde nächste Woche 59. Ich hätte nie gedacht, dass ich in meinem Leben nochmal so eine Phase mitmache, wo es Beschränkungen gibt, wo du nicht überall hingehen kannst, wo du auch mal in der Schlange stehen musst. Das, was ich eigentlich immer nur so aus den Erzählungen meiner Eltern noch kannte, so aus der Nachkriegszeit, ne, oder so DDR-Verhältnisse, Schlange stehen. Wir haben hier so 2, 3 Mitstreiter aus der ehemaligen DDR, die sagen, das ist ja wie bei uns jetzt wieder damals. Und also, dass ich das nochmal mitmache in meinem Leben, hätte ich nicht gedacht. Ne.